Ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind zu unserem inzwischen vierten Audiobeitrag zur Lehre am PPT. Mein heutiger Gast ist Jahrgang 1970 und hat nach seinem Studium der Psychologie an der TU Berlin seine psychotherapeutische Ausbildung am Institut für PPT absolviert. Und danach ist er dem PPT treu geblieben, zunächst als Supervisor, Einzelselbsterfahrungsleiter, seit 2019 auch als Vorstand. Und nach einer Weiterbildung in analytischer Psychotherapie ist er seit 2018 als TP-Gutachter tätig. Neben Lehraufträgen an der IPU und bei den Lindauer Psychotherapiewochen hat er an der Uni Köln promoviert. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Lars Houghton.
Ja, danke schön.
Herr Houghton, als Dozent leiten Sie am PPT das Seminar Strukturelle Störungen, Diagnostik und Behandlung. Ist denn das Seminar besonders PPT-mäßig?
Nee, besonders PPT-mäßig ist es eigentlich nicht. Es handelt sich um ein Seminar aus dem Vertiefungsgebiet TP, das aber auch jederzeit für Kandidatinnen aus der VT offen ist. Wenn Sie mich nach besonders PPT-mäßigen Seminaren fragen, dann sind das eben eher jene Seminare, die wir in Doppelsteckung durchführen, also mit Dozierenden aus beiden Vertiefungsgebieten gleichzeitig. Allen voran sicherlich das Seminar Analyse und Gestaltung der therapeutischen Beziehung von Regine Laschinger und Roland Geckle. Aber auch unsere Kasuistik ist besonders PPT-mäßig. Wir haben uns ein ganz tolles Crossover-Konzept ausgedacht, ja, wo wir den Verfahrensdialog konzeptionell festgeschrieben und auch publiziert haben. Besonders PPT-mäßig ist aber, dass sich niemand so richtig an das Konzept hält. Ja, die Kasuistik ist immer anders, je nach Konstellation, je nach Zusammensetzung der KandidatInnen und der DozentInnen. Und das bedeutet aus meiner Sicht, dass es besonders dialogisch ist. Also der lebendige Dialog ist wichtiger als das starre Konzept.
Und wie ist das bei Ihrem Strukturseminar?
Das Thema Struktur und strukturelle Störung eignet sich meines Erachtens auch besonders gut für den Verfahrensdialog. Ich vermute, dass sich in Zukunft zunehmend mehr VTlerInnen auch für das Seminar interessieren werden.
Aha, warum das?
Das hat zwei Gründe. Also zum einen, institutsintern haben wir ja nun die Basisdokumentation eingeführt. Ja, das heißt, wir machen eine grundlegende Diagnostik bei allen Patientinnen, egal mit welchem Verfahren sie behandelt werden, mit mindestens drei Instrumenten, BDI, SCL90 und OPDSF. BDI, also das Beck-Depressionsinventar, und SCL90, also die Strukturcheckliste, sind recht etablierte und bekannte Verfahren. Der OPDSF nicht so. OPDSF ist der OPD-Strukturfragebogen. Der wurde von einer engagierten Arbeitsgruppe, vor allem sind da die Professoren Schauenburg und Ehrenthal zu nennen, entwickelt. Er ist nicht so sehr bekannt, bildet aber eben sehr gut die Strukturdiagnostik ab in Anlehnung an das Konzept der OPD. Und nun stelle ich mir eben vor, wenn unsere VT-Kandidatinnen diesen Fragebogen anwenden müssen, dass sie vielleicht auch neugierig sind, ja, was hätten das eigentlich auf sich? Was steckt denn da für ein psychodynamisches Strukturkonzept dahinter? Und dann sind alle, falls Sie gerade zuhören, herzlich eingeladen, beim Strukturseminar dazuzukommen. Das ist der eine Grund, der institutsinterne Grund. Dann gibt es noch einen weiteren Grund, warum möglicherweise das Interesse an dem Strukturseminar zunehmen könnte, oder überhaupt nicht unbedingt an meinem Seminar, sondern eher an dem Thema Struktur und strukturelle Störung und Behandlung struktureller Störung. Das hat etwas damit zu tun, dass es eine deutliche, sichtbare Bewegung in den sogenannten offiziellen, nicht, in den amtlichen, deskriptiven Diagnosesystemen, also das DSM und das ICD, zu verzeichnen ist. Beide Systeme werden zukünftig die Möglichkeit geben, so eine Art hybride Strukturdiagnostik vorzunehmen. Ja, also die traditionelle, kategoriale Sichtweise wird um eine dimensionale Perspektive ergänzt. Das klingt erstmal harmlos, ja, wird halt irgendwas weiterentwickelt, bedeutet aber in gewisser Hinsicht ja sowas wie ein Paradigmenwechsel in der Strukturdiagnostik.
Aha, was ist denn mit diesem Paradigmenwechsel genau gemeint?
Also jetzt muss ich ein bisschen weiter ausholen. Im psychodynamischen Sprachgebrauch ist Struktur sowas wie ein Teekesselchen. Ja, also ein Begriff, der, obwohl er auf dieselbe Sache schaut, in diesem Falle beinahe so etwas wie zwei verschiedene Gegenstände geschaffen hat. Man kann unterscheiden eine kategoriale und eine dimensionale Perspektive. Ich beschreibe erstmal die kategoriale Perspektive auf Struktur. Ja, das ist ähnlich, sehr nahe zur Persönlichkeitspsychologie, aber auch zur Persönlichkeitsstörungsdiagnostik in den traditionellen Systemen. In psychodynamischer Hinsicht bedeutet in kategorialer Hinsicht Struktur sowas wie zu erkennbaren Mustern geronnene, habituelle, wiederkehrende Modi der Konfliktverarbeitung. Ja, also es entsteht dann so etwas, früher hat man das Charakterneurose genannt. Ja, also dadurch, dass ich immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise die unbewussten inneren Konflikte zu bewältigen versuche, entstehen dann auch Verhaltens-, Erlebens- und Interaktionsmuster, die sich sortieren lassen. Man kann dann eine schizoide oder depressive oder auch zwanghafte oder histrionische Persönlichkeit haben. Ja. Und wir würden sie eben dann sozusagen aus dieser inhaltlichen Herleitung in psychodynamischer Sicht dann in Schubladen kategorisieren können. Ja, das ist die kategoriale Perspektive. Und die dimensionale Perspektive ist überhaupt nicht interessiert an Schubladen. Da geht es nicht darum zu sagen, Mensch hat diese oder jene Persönlichkeitsorganisation oder diese oder jede Charakterneurose, sondern Struktur wird dort zerlegt. Da wird geschaut nach strukturellen Funktionen, ja, nach Fähigkeiten oder Bündel von Fähigkeiten, die man entwickelt haben kann oder eben auch nicht. Und wenn man sie nicht entwickelt hat, dann hat man eine strukturelle Störung aus einer dimensionalen Perspektive betrachtet. Also es wird nicht nach der Form der Struktur geschaut, sondern nach der Funktion. Ja, und diese Funktionen dienen immer, diese strukturellen Funktionen dienen immer der Regulierung von Beziehungen zu sich selbst und zu den anderen.
Das klingt erstmal recht einfach. Man schaut sich die Form an, man schaut sich den Inhalt an. Was ist daran jetzt neu?
Ja, das klingt einfach, aber die Entwicklung hin zu dieser doppelten Perspektive war alles andere als stromlinienförmig und vor allem innerhalb der psychoanalytischen Community mit recht schmerzhaften Auseinandersetzungen verbunden. Das gilt ja im Grundsatz für die psychoanalytische Theorieentwicklung. Dort gibt es schon sehr lange einen Konflikt Modernisierung versus Tradition. Rüger zum Beispiel datiert diesen Konflikt auf etwa 1925, das ist das Todesjahr von Karl Abraham, der hier in Berlin sehr wesentlich zur Installation der Psychoanalyse beigetragen hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg suchten dann zunehmend Patientinnengruppen therapeutische Hilfe, welche eben auf die psychoanalytische Standardtechnik nicht ansprachen, also die man nicht behandeln konnte bei den mehrstündigen Behandlungen im liegenden Setting, im Couch-Setting. Es stellte sich also die Frage, suchen wir weiterhin die Patientinnen passend zur Methode aus, also ist jemand für Psychoanalyse geeignet, oder verändern wir die Methode so, dass sie für mehr Patientinnengruppen auch passend sind. Und da ist ein schönes Beispiel, was mit unserem Thema zu tun hat, das heute recht geläufige Prinzip Antwort. Also heute kann man sagen, man macht das Prinzip Antwort, ohne dass man gleich mit Stein geschmissen wird. Das war nicht immer so. Dieses Prinzip wurde in den 70er Jahren von der sogenannten Göttinger Gruppe um Heigl, Evers und Heigl entwickelt. Ja, dort vor allem im stationären Setting für Gruppentherapien, ja, da wurde der antwortende Modus entwickelt. Das bedeutet nur aber nicht, dass ich freimütig meinen Patientinnen alles Mögliche erzähle, was sie gerne wissen wollen, nicht? Dann wäre es ja eher eine Plauderei und keine Psychotherapie, ja, sondern dieses Prinzip Antwort ist eine sehr genau umschriebene Methodik, wann, wie und unter welchen Voraussetzungen Therapeutinnen ihren Patientinnen die eigenen gefühlsmäßigen Reaktionen, also die Gegenübertragung, mitteilen müssen. Und das ist dann der Fall, wenn die Patientin aufgrund ihrer strukturellen Voraussetzungen von einer klassischen Übertragungsanalyse nicht profitieren können. Ja, dann muss eben hilfsweise die Gegenübertragung auch mitgeteilt werden. Das klingt total einleuchtend, ist es eigentlich auch. Es ist aber eben auch ein klarer Bruch mit den recht starren technischen Regeln, die in der Psychoanalyse lange gehalten. AnalytikerInnen antworten nicht. Ja, wenn es Fragen gibt in der Psychoanalyse von Patientinnen an die Therapeutinnen, dann wird immer untersucht, warum ist die Frage wichtig? Ja, was für Übertragungsfantasien sind daran geknüpft? Was hat das für eine Bedeutung, dass ich das wissen will und nicht so sehr die Antwort ist da wichtig. Nicht? Technisch heißt das eben die Gegenfrageregelung. Also auf gar keinen Fall wird geantwortet in Psychoanalysen, bis eben die genannten bahnbrechenden methodischen Neuerungen dazu geführt haben, dass dort eine Veränderung auch in der Methodik stattgefunden hat. So, können Sie noch ein bisschen mehr Geschichte ertragen?
Ja, gerne. Sie sind im Flow. Ich werde Sie nicht ausbremsen.
Okay, ich verspreche, dass es irgendwie auch einen Gegenwartsbezug hat und auch etwas mit dem Thema, weswegen wir hier sitzen. Also aus dieser genannten Göttinger Gruppe, ja, die eben, das ist ein Beispiel, dieses Prinzip Antwort, wo wirklich eine technische Neuerung eingeführt wurde in im weiteren Sinne psychoanalytische Behandlung. Aus diesen Versuchen ging später eine eigene Methode hervor, die sogenannte psychoanalytisch-interaktionelle Methode, abgekürzt abgekürzt PIM, die heute vor allem mit den Autorenstreik und Leixenring verbunden wird. Ja, also das ist so ab den 70er Jahren ungefähr. Und dann gibt es zwei Strömungen zeitgleich ungefähr ab den 80er Jahren in den USA, Otto Kernberg und in Deutschland Gerd Rudolph haben sich dann damit beschäftigt, wie man psychodynamische Therapien so verändern kann, dass eben auch Menschen mit Persönlichkeitsauffälligkeiten gut behandelt werden können. Ja, also Kernberg entwickelte die Transference Focused Psychotherapy, abgekürzt TFP, und Rudolph die strukturbezogene Psychotherapie, abgekürzt SP. Und dann gab es eine weitere Entwicklung, dann bin ich auch gleich fertig mit dem Geschichtsunterricht. Ungefähr ab den 90er Jahren wurde in London, vor allem eben durch die Arbeit von Fonagy und Target, die sogenannte mentalisierungsbasierte Psychotherapie, abgekürzt MBT, entwickelt. Ja, die MBT kann verstanden werden als ein direkter Anschluss an die Säuglungsforschung, also sprich wirklich empirisch abgesicherte Befunde, die dann eben auch zu einer Modifikation oder zu der Entwicklung dieser speziellen Methodik geführt hat. Also zusammengefasst gibt es eben verschiedene Ansätze, wie man strukturelle Störungen psychodynamisch behandeln kann. Wirklich durchgesetzt haben sich die Ansätze aber erst in den letzten 10 bis 20 Jahren. Erst seit 2009 ist es innerhalb der Richtlinienpsychotherapie überhaupt möglich bzw. erlaubt, strukturelle Störungen mit einer TP zu behandeln. Voraussetzung dafür waren eben nicht nur die Entwicklung der genannten Methoden, sondern vor allem auch der neue diagnostische Blick auf den dimensionalen Aspekt der Struktur.
Können Sie noch mal ausführen, wie es denn bis zu dieser Entwicklung dieser genannten Methoden war?
Ja, gerne. Jetzt haben Sie mich eingeladen, noch ein bisschen Geschichte zu machen, aber ich verspreche, ich fasse mich kurz. Also vorher galt Struktur als ein verfahrensübergreifendes Konzept in den Psychotherapie-Richtlinien und das so explizit hingeschrieben seit der Einführung der Verhaltenstherapie in die Richtlinien, das war 1987. Struktur wurde also verstanden als so eine Art Disposition für die spätere Entwicklung einer psychischen Krankheit. Sie erkennen das, hoffe ich zumindest. Das ist orientiert an einem eher kategorialen Strukturbegriff. Ja, wir schauen, was für Voraussetzungen gibt es, die dann als strukturelle Voraussetzungen sozusagen, die dann später die Entwicklung einer psychischen Krankheit begünstigen können. Ja, das ist für eine Verhaltenstherapie überhaupt gar kein Problem gewesen, weil es keine Schwierigkeit darstellt, ein verhaltenstherapeutisches Konzept für Persönlichkeitsstörungen zu entwickeln. In den beiden psychodynamischen Verfahren, also in der analytischen Psychotherapie und der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie, sah das ein bisschen anders aus. Ja, war eine Störung zu, ich sag mal, charakternah, ja, also nach dem kategorialen Strukturbegriff beschrieben, strukturell bedingt, nicht? Dann gab es immer die Gefahr, dass die Gutachterinnen Anträge auf eine TP ablehnen. Einfach deswegen, weil sie gesagt haben, also das Durcharbeiten einer Charakterneurose, dafür reicht eine TP nicht hin, dafür brauchen wir das analytische Setting mit höherer Regression, Entwicklung einer Übertragungsneurose und eben im liegenden Couch-Setting. Ja. Das Paradoxe daran ist, dass Menschen mit strukturellen Störungen, wie wir sie heute in dimensionaler Hinsicht beschreiben würden, sind für eine analytische Psychotherapie überhaupt nicht geeignet. Das heißt, es waren erst die Entwicklungen in der dimensionalen Diagnostik notwendig und eben auch die empirische Überprüfung der methodischen Weiterentwicklung, um schließlich es möglich zu machen, auch strukturelle Störungen in den Indikationsbereich der TP zu stellen. Ja, und das geschah durch eine vergleichsweise kleine Richtlinienänderung 2009. Es waren bloß drei Wörter, die ergänzt werden mussten. Ja, und dann war es eben möglich, unter bestimmten Voraussetzungen eben mit einer TP strukturelle Störung zu behandeln. Und erst in der 11. Auflage des Faber-Hashtag-Kommentars, der erschien 2017, wurden in technischer Hinsicht die vier genannten methodischen Ansätze explizit genannt. Ja, also erst durch diese Kommentierung der Richtlinien 2017 sind eben die TFP, PIM, MBT und SP explizit erlaubte Modifikationen oder Anwendungsformen von TP bei strukturellen Störungen. Das war für die TP ein riesiger Fortschritt.
Und die neuere Entwicklung in der allgemeinen Diagnostik, die Sie ansprachen?
Ja, danke, dass Sie mich daran nochmal erinnern. Also DSM und ICD, ja, die konstruieren ihre Diagnosesysteme ja streng empirisch. Ja. Und das funktioniert was die Persönlichkeitsdiagnostik anbelangt, unter Laborbedingungen auch fantastisch. Ja? Also es lassen sich eindeutige Klassen von Persönlichkeiten oder Cluster von Persönlichkeiten bzw. Persönlichkeitsstörungen empirisch finden. Ja? Nur die Praxis, da sieht es leider ein bisschen anders aus. Ja? Im praktischen Feld kommen selten Menschen an, die brav Kriterien einer und auch nur einer Persönlichkeitsstörung aufweisen. Ja? Die haben dann immer mehrere Kriterien erfüllt und dann werden in der Folge auch sehr häufig Ausweichdiagnosen vergeben. Also entweder es werden ganz viele Persönlichkeitsstörungen auf einmal vergeben oder eben, das ist die häufigste Variante, es wird eine sonstige kombinierte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Und diese praktischen Erfahrungen haben tatsächlich dann auch zu einem Umdenken in der Konstruktion dieser Diagnosesysteme geführt. Ja. Im DSM ist es noch ein bisschen versuchsweise, das gibt es ja schon seit 2015, nicht? Dort ist im Anhang ein alternatives Modell der Persönlichkeitsdiagnostik verortet. Dort werden zwei Kriterien gebastelt. Es wird dimensional der Grad der Einschränkung gemessen und kategorial die Art der Störung benannt. Ja, so zwei Kriterien, die eben in dieser hybriden Form einmal kategorial und einmal dimensional auf die Struktur schauen, auf die Persönlichkeit schauen. ICD-11 geht noch einen Schritt weiter. Ja, für die Persönlichkeitsdiagnostik ist nur noch die dimensionale Perspektive obligatorisch. Ja, also nur noch der Schweregrad der Persönlichkeitsstörung oder, wenn es nicht den Grad einer Störung erreicht, der Persönlichkeitsproblematik, ist notwendiger Schritt in der Diagnostik nach ICD-11. Die kategoriale Einordnung, also die Art der Störung, die kann, muss aber nicht mehr vorgenommen werden nach ICD-11.
Also ungefähr so, wie Sie das psychodynamische Teekesselchen beschrieben haben.
Ja, ganz genau. Die operationalisierte psychodynamische Diagnostik, OPD, nicht, bemüht sich seit den 90er Jahren ja schon darum, psychodynamische Diagnostik nachvollziehbar und auch überprüfbar zu machen. Und dieser Ansatz, diese psychodynamisch zu diagnostizieren, erfreut sich sehr großer Verbreitung und hat sich international, muss man mal so sagen, durchgesetzt. Ja, und es wird auch fortlaufend weiterentwickelt. Bin sehr gespannt auf das OPD-3, welches bald, ich rechne jetzt wirklich aber mal im Herbst damit, veröffentlicht werden wird. Ja, und ich gehe davon aus, dass eben auch die Strukturachse noch mal weiterentwickelt wurde, sodass es uns möglich ist, eine noch genauere Strukturdiagnostik mit OPD vorzunehmen. Ja, und demgegenüber sind die diagnostischen Instrumente, wie man sie für die ICD oder fürs DSM benötigt, wie soll ich sagen, vergleichsweise schlank gehalten. Ja, also ohne jetzt als Psychodynamiker angeben zu wollen, ich habe es mir auch nicht ausgedacht, das können wir mit der OPD eigentlich besser machen. Ja, und daher erwarte ich eigentlich auch verfahrensübergreifend ein gesteigertes Interesse an diesem Instrument, nicht nur hier am Institut.
Wir machen einen kleinen Cut nach diesen ausführlichen Ausführungen. Vielen Dank bis hierher. Was ist denn jetzt konkret der Inhalt Ihres Seminars?
Ja, danke für die Frage. Dafür sitzen wir eigentlich hier. Ich neige zum Abschweifen, wie Sie merken. Also der Inhalt des Strukturseminars. Aus psychodynamischer Sicht müssen wir uns ja immer Klarheit verschaffen über die etiopathogenetischen Faktoren Konflikt, Struktur und Trauma. Ja, also das sind die drei grundlegenden Faktoren, die irgendwie an dem Störungsgeschehen beteiligt sind. Ja. Und das heißt, wir müssen solche Störungsetiologien erkennen und behandeln können. Und das ist schon der Inhalt des Seminars, Diagnostik und Intervention bei strukturellen Störungen.
Das ist schnell gesagt, ich nehme aber an, das ist nicht so schnell gemacht, oder?
Ja, das ist richtig. Also Diagnostik machen wir mit der operationalisierten psychodynamischen Diagnostik. Ja, das heißt, wir untersuchen Fälle mit der Achse 4 der OPD. Und wenn wir dann eine strukturelle Störung festgestellt haben, dann kommt die Behandlungstechnik bzw. Behandlungsplanung. Also nochmal zur Wiederholung, laut Psychotherapie-Richtlinien, wir lehren hier am Institut ja Richtlinienpsychotherapie, nicht? Laut Psychotherapie-Richtlinien sind 4 Ansätze möglich. Ja, die MBT, mentalisierungsbasierte Therapie, TFP, Transference Focused Psychotherapy, PIM, psychoanalytisch-interaktionelle Methode, oder SP, das ist die strukturbezogene Psychotherapie nach Rudolf. Und in meinem Seminar beschränken wir uns auf die SP, ja, also die strukturbezogene Psychotherapie, das ist das, wie wir uns die Fallkonzeption dann erarbeiten für die strukturellen Störungen, die wir da festgestellt haben.
Warum machen Sie diese Beschränkung auf die SP?
Also bis zum gewissen Grad hat es mit meiner eigenen Vorliebe für diesen Ansatz zu tun. Ja, ich kann in meiner eigenen therapeutischen Arbeit ganz viel damit anfangen und kann es deswegen auch mit großer Überzeugung vermitteln, dass das funktioniert. Das heißt nur nicht, dass die anderen Ansätze nicht funktionieren würden. Die sind in keiner Weise schlechter. Ich kenne mich nur nicht gut genug aus, um sie gut lehren zu können. Ja? Und darüber hinaus halte ich die SP auch für besonders gut vermittelbar. Das liegt an der Passgenauigkeit von Diagnostik und Intervention. Das ist ja irgendwie auch kein Wunder, weil der Gerd Rudolph hat ja eben nicht nur die SP entworfen, sondern war auch maßgeblich an der Entwicklung der Strukturachse der OPT2 beteiligt. Ja, für die anderen drei Ansätze gibt es eigene Curricula, die lassen sich also ebenfalls sehr gut lehren und lernen. Das ist aber schwerer in der grundständigen Ausbildung unterzubringen. Und da wir in der grundständigen TP-Ausbildung ohnehin relativ häufig über die OPD stolpern, dachte ich mir, dass das recht leicht ist, im Anschluss daran eine Behandlungstechnik zur Verfügung zu stellen, die direkt aufsattelt auf der Diagnostik.
Wie gestalten Sie konkret Ihre Lehre? Was erwartet denn unsere KandidatInnen?
Naja, so ein bisschen so wie hier. Ich stelle mich dann vorne hin und dann spreche ich 12 Stunden am Stück über Struktur. Nee, Spaß natürlich nicht. Also zugegebenermaßen, der Theorie-Input bei dem Seminar ist relativ hoch. Ja. Das heißt, ich bin ein bisschen darauf angewiesen, dass die KandidatInnen auch selber was lesen. Ja. Ich mag das auch nicht alles vorlesen oder vortragen. Ja. Das OPD-Manual haben sowieso alle schon mal in der Hand gehabt. In das Buch von Rudolph kann man auch mal reinschauen. Oder eben das recht umfangreiche Seminarskript eignet sich vielleicht auch zum selber lesen. Weil dann haben wir nämlich innerhalb des Seminars Zeit und auch Raum, uns konkret an den Fällen der Kandidatinnen abzuarbeiten oder uns mit denen auseinanderzusetzen. Ja, idealerweise machen wir die OPD-Strukturdiagnostik an Patientinnen-Videos, welche die Kandidatinnen einbringen, also wirklich die Menschen, mit denen sie konkret die Therapie auch durchführen, die schauen wir uns dann alle zusammen mit diesem dimensionalen diagnostischen Blick auf die Struktur an. Ja. Und die Behandlungstechnik, die Modifikationen oder auch Anwendungsformen der TP, die üben wir dann in Rollenspielen ein. Ja, wiederum dürfen die Kandidatinnen ihre eigenen Fälle mitbringen. Und das Rollenspiel hat da den Vorteil, dass man verschiedene Varianten ausprobieren kann. Ja, das ist denn der Vorteil gegenüber dem Video. Da ist es ja irgendwie schon gelaufen. Im Rollenspiel könnte man sagen, ich würde gerne mal probieren, was ist denn, wenn ich da XY mache oder was ist da, wenn ich das weglasse. Ja, und das kann man dann eben in mehreren Durchgängen in Rollenspielen gut einüben.
Okay, dann lernen die KandidatInnen also eine spezielle Diagnostik und Interventionstechnik. Stellt das eine Spezialisierung dar? Ist das eine besondere Gruppe von PatientInnen?
Ja und nein. Also zum einen ist festzuhalten, dass in der Praxis fast immer Mischetiologien vorliegen. Ja, also die genannten Faktoren, Konflikt, Struktur und Trauma, die kommen selten in Reihenform vor, dass wirklich nur ein Faktor relevant ist. Ja, oder um es mit Alfred Adler zu sagen, reine Fälle gibt es nicht, nur Mischfälle. Ja, vor allem das Zusammenspiel von Struktur und Konflikt genau zu verstehen, gehört zu den größten Herausforderungen in den psychodynamischen Therapien. Ja. Auf der anderen Seite wird immer wieder die Beobachtung geäußert, dass der Anteil an strukturellen Störungen insgesamt anwachse. Ja, dazu passt auch die Hypothese, dass in den Institutsambulanzen, also zum Beispiel hier bei uns am PPT, besonders in Anführungszeichen schwere Fälle anlanden. Ja, das ist zunächst einmal nur ein klinischer Eindruck, den wir haben. Und aufgrund unserer neuen Basisdiagnostik können wir diese Hypothese zukünftig eben auch empirisch überprüfen. Bei genauerem Hinsehen aber stellt sich heraus, dass strukturelle Störungen eigentlich gar keine schweren Fälle sind. Und schon gar nicht handelt es sich bei Menschen mit strukturellen Störungen um schwierige Menschen. Wir müssen in der TP vergleichsweise wenig abwandeln, um erfolgreich behandeln zu können. Die technischen Veränderungen haben vor allem mit unserer therapeutischen Haltung zu tun. Ja, dann können wir sehr gut aus dem Standardrepertoire der TP unseren Behandlungsplan, unseren Behandlungsansatz so zusammenbasteln, dass es zu einem Strukturfokus passt. Das ist eigentlich vergleichsweise leicht zu erlernen. Aus einer genauen Diagnostik lässt sich dann eine konkrete Behandlungsplanung ableiten. Dann klappt es auch mit der strukturbezogenen Psychotherapie.
Ja, mit diesem positiven Fazit sage ich herzlichen Dank an Sie, Lars Hauten, dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Ihr Seminar Strukturelle Störungen, Diagnostik und Behandlung vorgestellt haben.
Ja, ich danke.
Liebe ZuhörerInnen, danke auch an Sie, dass Sie dabei waren. Wie gewohnt an dieser Stelle der Hinweis auf unsere Homepage, auf der Sie alle Infos rund um unsere Ausbildung und unser aktuelles Curriculum finden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.